Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick, heute am 21. Dezember. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Im letzten Podcast vor der Weihnachtspause wollen wir über den Kompromiss zum Bundeshaushalt 2024 sprechen, auf den sich die Spitzen der Ampelkoalition geeinigt haben, sowie über ein paar mehr weihnachtliche Themen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite die Kundenbetreuungsbereiche im Wealth and Asset Management bei Bärenberg. Hallo Holger.
Hallo Klaus.
Holger, vor 5 Wochen hat das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil zur Schuldenbremse die Finanzplanung der Ampelkoalition verworfen. Vor einer Woche haben sich die Spitzen der Ampel auf einen Kompromiss geeinigt. Wir hatten bereits kurz darüber gesprochen. Erläutere uns zunächst noch einmal, was der Kanzler von der SPD, der Vizekanzler von den Grünen und der Finanzminister von der FDP vorgeschlagen haben, damit der Bundeshaushalt den Vorgaben aus Karlsruhe entspricht.
Nun, Klaus, für das Jahr 2023, also das gerade zu Ende gehende Jahr, hat der Bundestag jetzt bereits rückwirkend eine Notlage erklärt. Die Schuldenbremse ist also jetzt 2023 noch einmal ausgesetzt. Für das Jahr 2024 muss halt erheblich gespart werden. Insgesamt sind 29 Milliarden Euro weniger zur Verfügung als ursprünglich geplant, als Folge des Urteils. Damit klafft ein Loch im Bundeshaushalt, dem regulären Haushalt, von 17 Milliarden und von 12 Milliarden in dem getrennten Klima- und Transformationsfonds. Diese Löcher sollen gestopft werden durch eine Reihe von Maßnahmen. So sollen einige Ausgaben gekürzt werden. Die Koalitionäre möchten auch eine bessere Vermittlung von ukrainischen Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt erreichen. Subventionen sollen gekürzt werden, unter anderem die teilweise Steuerrückerstattung beim Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Es gibt ja auch das sofortige Aus für den Umweltbonus, also für Subventionen für den Kauf eines Elektroautos. Zusammen mit einigen anderen Maßnahmen ist das schon ein ziemliches Paket an Kürzungen bei Subventionen, teilweise auch eben an Belastungen für Haushalte und wahrscheinlich auch für Unternehmen.
Vor einer Woche hattest du nach einem ersten Blick auf die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen gesagt, der Kompromiss sei gar nicht so schlecht. Hat sich dein Urteil nach einem näheren Blick auf die Einzelheiten geändert?
Nein, Klaus, geändert hat sich an dem Urteil nichts. Es muss halt gespart werden und das ist unangenehm, das tut weh. Es ist gut, dass sich die Koalitionäre geeinigt haben und dass Privatisierungserlöse genutzt werden sollen, um beispielsweise bei der Bahn Investitionen zu finanzieren, ist eine gute Idee. Und auch, dass man sich bemühen möchte, mehr ukrainische Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren, auch das ist eine gute Idee. Was das Abschaffen der Subventionen für Agrardiesel betrifft, nun, ökonomisch ist das sinnvoll. Das ist eine klimaschädliche Subvention. Das ist allerdings politisch sehr schwierig, da es ja den Eindruck einer Politik gegen ländliche Regionen, diesen Eindruck, den es ja oftmals gibt, da es diesen Eindruck verstärken kann. Es würde mich halt nicht wundern, wenn darüber noch einmal nachgedacht wird. Aber alles in allem, es ist gut, dass wir die Schuldenbremse einhalten. Es ist gut, dass sie sich geeinigt haben und viele Teile des Pakets sind durchaus sinnvoll.
Nun steckt Deutschland ja bereits in einer leichten Rezession. Wie sehr könnten die Sparmaßnahmen die Konjunktur zusätzlich belasten?
Insgesamt erwarte ich keine große Belastung. Sparen tut natürlich weh, es ist nicht ganz folgenlos. Aber immerhin, die Einigung schafft Klarheit. Das ist für Investitionen wichtig. Nehmen wir mal an, dass das Paket nicht komplett wieder aufgeschnürt wird. Zu wissen, was es an Subventionen noch gibt, was es nicht mehr gibt, auch das hilft bei Entscheidungen, ob man Geld ausgeben sollte als Haushalt oder als Unternehmen. Das ist gut. Insgesamt die Größenordnung, etwa 27 Milliarden in 2024, um das mal ins Verhältnis zu setzen, das ist etwa 0,6% der Wirtschaftsleistung. Und da wir ja wahrscheinlich Privatisierungserlöse nutzen werden, um einige Investitionen der Bahn zu finanzieren, das ist ja keine richtige Einsparung, das ist ja nur eine andere Finanzierung, ist wohl das Gesamtvolumen des Pakets, was dann an Ausgaben fehlt oder tatsächlich an Belastungen auf Bürger und Unternehmen zukommt, geringer als diese 0,6%, vielleicht 0,5% der Wirtschaftsleistung. Und wir sollten bedenken, dass seit Oktober der Ölpreis um etwa 15 Euro pro Fass gefallen ist. Auch der Marktpreis für Erdgas, gemessen beispielsweise am Terminkontrakt für März, ist erheblich zurückgegangen, um fast 15 Euro pro Megawattstunde. Grob gesagt, wenn diese Preise jetzt so bleiben, wie sie jetzt sind, statt wie sie im Oktober im Durchschnitt waren, dann entlastet das Haushalte und Industrie in einer Größenordnung, die insgesamt leicht über das Gesamtvolumen dieser Ersparnisse in der Ampeleinigung hinausgeht. Also, wir haben einen Faktor, der den Belastungen entgegenwirkt.
Dazu direkt eine Zusatzfrage. Gibt es schon Hinweise, dass die Konjunktur tatsächlich betroffen sein könnte?
Ja, einen ersten kleinen Hinweis haben wir schon. Wir haben im IFO-Geschäftsklima gesehen am Montag für den Monat Dezember, dass nach zwei Anstiegen in den Vormonaten das Geschäftsklima im Dezember überraschend gefallen ist. Von 87,2 auf 86,4 Punkte. Das sind recht niedrige Werte. Und laut IFO-Institut tun sich insbesondere energieintensive Branchen schwer. Also das Streichen von Subventionen im Energiebereich scheint derzeit zur schlechten Stimmung bei gerade diesen Unternehmen beizutragen. Und das ist wohl ein Hinweis darauf, dass es ein bisschen ruckeln wird, bis sich Wirtschaft und Haushalte an die neuen Vorgaben, an die neuen Energiesubventionen, die neuen Energiepreise gewöhnt haben.
Der Streit um den Bundeshaushalt ist ja noch nicht beendet. In Berlin haben am Montag, du hattest es schon erwähnt, Tausende von Bauern mit mehr als 1500 Traktoren lautstark gegen das Ende des Billigdiesels für die Landwirtschaft demonstriert. Der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat große Bedenken angemeldet gegen das, was der grüne Vizekanzler mitbeschlossen hat. Auch aus vielen anderen Ecken hagelt es Kritik. Glaubst du, dass der Kompromiss hält? Ist die Regierung möglicherweise in Gefahr?
Nein, ich glaube nicht, dass die Regierung in Gefahr ist. Sie hat ja gezeigt, dass sie sich einigen will. Und für die drei Parteien der Ampelkoalition gibt es ja auch keine Alternative. Den Umfragen zufolge würden sie bei Neuwahlen alle drei deutlich schlechter abschneiden und Sitze im Bundestag verlieren und möglicherweise aus der Regierung fliegen. Zumindest ein oder zwei dieser Parteien. Und ich denke, dass das Paket nicht grundsätzlich aufgeschnürt wird. Dafür ist es zu kompliziert. Aber dass es im Laufe der parlamentarischen Beratungen noch hier und da Änderungen gibt, das ist normal. Das können wir vermutlich im Januar erwarten. Und dann wollen wir mal schauen, ob möglicherweise im Bereich Landwirtschaft, Bauern haben ja eine starke Lobby, ob in dem Bereich vielleicht noch das eine oder andere abgemildert wird zugunsten der Bauern.
Holger, wie glaubst du, geht es mit der Schuldenbremse weiter?
Ich glaube, dass es spätestens in den Koalitionsverhandlungen nach der nächsten Bundestagswahl, die ja im September 2025 stattfinden dürfte, dass es danach eine Diskussion über die Schuldenbremse geben wird und dass sie vermutlich geändert wird. Wir werden mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch nach der nächsten Bundestagswahl wohl eine Koalition bekommen, in der sowohl Parteien von Mitte rechts als auch Parteien von Mitte links vertreten sind. Und ich bin ziemlich sicher, dass die beiden Parteien von Mitte links, SPD oder Grüne, darauf bestehen werden, bevor sie beispielsweise einen Unionskandidaten zum Kanzler wählen, dass die Schuldenbremse abgemildert wird. Und ich denke, dass unter den Umständen auch die Union dazu bereit sein wird.
Holger, du selbst hast Anfang dieser Woche einen eigenen Vorschlag für eine Reform der Schuldenbremse gemacht. Kannst du uns diesen Vorschlag noch einmal erläutern? Was stört dich an der derzeitigen Schuldenbremse? Was möchtest du verbessern?
Nun, ich finde eine Schuldenbremse gut. Sie sorgt für Disziplin, das sehen wir jetzt wieder. Das hilft tatsächlich. Aber das heißt nicht, dass die aktuelle Schuldenbremse, so wie sie jetzt im Grundgesetz steht, nun wirklich optimal ist. Das ist sie meines Erachtens nicht. Wir haben zwei Probleme. Zum einen ist sie sehr, sehr strikt. Sie würde dazu führen, dass bei uns die Staatsschulden relativ zur Wirtschaftsleistung ausgesprochen schnell sinken. Das muss gar nicht sein. Es reicht, diese staatliche Schuldenquote bei 60 oder etwas unter 60% zu stabilisieren. Sie muss gar nicht auf 30% sinken, wie das nach einiger Zeit bei voller Anwendung der jetzigen Schuldenbremse der Fall wäre. Und zum anderen haben wir ein Problem, nämlich dass ja diese Sonderschulden, beispielsweise jetzt für die Bundeswehr oder auch die Sonderschulden, die in Notlagen erlaubt sind, laut Grundgesetz in einigen Jahren dann getilgt werden müssen. Das würde wahrscheinlich den Bundeshaushalt dazu zwingen, ab dem Jahr 2028 Überschüsse auszuweisen, damit eben diese Schulden zurückgezahlt werden können. Und ich halte das für politisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll, dass wir von dem, was die Schuldenbremse ja eigentlich sagt, nämlich ein minimales Defizit im Staatshaushalt, tatsächlich übergehen sollten zu einem deutlichen Überschuss im Staatshaushalt, um Schulden zurückzuzahlen, die wir bei den relativ geringen Zinsen, die wir in Deutschland zahlen, uns wesentlich besser leisten können als andere Länder. Und deshalb habe ich 4 Vorschläge gemacht, um die Schuldenbremse zu reformieren. Zum Ersten denke ich, dass man diese erlaubte Grenze, wie viel neue Schulden darf das Land pro Jahr aufnehmen, von jetzt 0,35% der Wirtschaftsleistung auf 1% der Wirtschaftsleistung anheben sollte. Damit würde das Verhältnis von Staatsschulden zur Wirtschaftsleistung, die Schuldenquote, immer noch im Trend deutlich sinken, weil ja die Wirtschaftsleistung, also Bruttoinlandsprodukt, alles, was wir produzieren, einschließlich Inflation obendrauf, weil ja die Wirtschaftsleistung pro Jahr deutlich schneller wächst als 1%. Zum Zweiten würde ich einen Teil dieses zusätzlichen Spielraums den Bundesländern gewähren, die ja zurzeit überhaupt keinen Spielraum haben, laut Schuldenbremse. Drittens würde ich die Schuldenbremse in einem ganz zentralen Punkt verschärfen. Zurzeit macht die Schuldenbremse keinen Unterschied zwischen Ausgaben für Sozialleistungen, für Renten und für Investitionen, vor allen Dingen für Nettoinvestitionen nach Abschreibung. Und das hat dazu geführt, dass selbst in den Jahren, wo wir tatsächlich einen ziemlich guten Staatshaushalt hatten, dass selbst in den Jahren oftmals bei uns zu wenig staatlicherseits investiert wurde. Ich würde also sagen, dass diese neuen Schulden, die pro Jahr aufgenommen werden können, bis zu 1% der Wirtschaftsleistung in normalen Jahren, dass die nur dann aufgenommen werden können, wenn die Nettoinvestitionen, also Investition minus Abschreibung, entsprechend wachsen. Das würde dazu zwingen, bei Sozialausgaben weiterhin scharf auf der Bremse zu stehen, aber eben es würde mehr Investitionen ermöglichen. Und zudem würde ich diese Pflicht, vorher aufgenommene Zusatzschulden wieder zu tilgen, diese Pflicht würde ich dann aussetzen, wenn die staatliche Schuldenquote insgesamt nicht über 60% liegt. Das hört sich alles vielleicht etwas kompliziert an, würde aber darauf hinauslaufen, dass erstens der Staat etwas mehr Spielraum hat und zweitens dieser Spielraum aber eben nur für Nettoinvestitionen genutzt werden kann. Das heißt für etwas, was das Land langfristig voranbringt, was langfristig unsere Möglichkeit, Schulden zu tragen, erhöhen würde. Das meines Erachtens ist ein sinnvoller Vorschlag und ich denke halt, dass spätestens nach der nächsten Bundestagswahl bei uns intensiv nach einer Reform der Schuldenbremse gesucht wird, die zum einen Disziplin erhält, zum anderen aber auch Sinn macht.
Holger, ein großes Thema, das uns seit dem Abflauen der Pandemie mehr beschäftigt hat als jedes andere Thema, ist die Inflation. Inflation ist ein sehr abstrakter Begriff. Es gibt ja immens viele Güter und Dienstleistungen, deren Preise sich ändern. Lass uns heute einmal konkret werden. Wie sieht es beispielsweise bei Weihnachtsbäumen aus? Werden die auch immer teurer?
Ja, Klaus, lass uns gerne mal konkrete Zahlen nennen. Die Preise pro laufenden Meter Nordmann-Tanne, das wurde mir gesagt, so wird das gemessen. Also die Preise pro laufenden Meter Nordmann-Tanne sind tatsächlich erheblich gestiegen. Von 17 Euro im Jahr 2000 auf 24 Euro im Jahr 2010. Dann bis 2019 sind sie kaum noch gestiegen. Sie blieben in der Nähe von 24 Euro pro laufendem Meter. Es gab halt tatsächlich allgemein nach der großen Finanzkrise kaum Inflation, auch bei Weihnachtsbäumen nicht. Dann hat es in den letzten Jahren aber einen erheblichen Sprung gegeben auf 27 Euro pro laufenden Meter im Jahr 2022 und für das Jahr 2023 sind es offenbar 28 Euro pro laufenden Meter, also nur noch ein kleiner Anstieg. Hier zeigt sich auch, wir hatten 2022 einen erheblichen Sprung beim Preisniveau nach oben. Wir hatten erheblich Inflation. Und jetzt im Jahr 2023 geht es bei den Preisen immer noch nach oben, aber wesentlich weniger als im Jahr davor. Das entspricht in etwa der allgemeinen Entwicklung. Wenn wir mal auf den längerfristigen Trend schauen, dann sehen wir, dass vom Jahr 2000 bis 2023 Weihnachtsbäume um etwa 65% teurer geworden sind. Und damit müssen wir auch real gerechnet, also bereinigt um die normale Inflation, etwas mehr für Weihnachtsbäume ausgeben. Denn das allgemeine Preisniveau hat sich nur um 55% erhöht in diesen 23 Jahren. Aber als kleiner Trost, der Anstieg der Stundenlöhne liegt mit 66% in diesem Zeitraum noch ganz, ganz, ganz bisschen oberhalb des Anstiegs von 65% beim Preis für die Nordmann-Tanne.
Okay. Vielen Dank, Holger. Rein aus wirtschaftlicher Sicht. Es heißt ja immer, früher war mehr Lametta, zumindest laut Vico von Bülow alias Loriot. Gibt es heute auch weniger Weihnachten als früher?
Es gibt offenbar ein klein bisschen weniger Weihnachten als früher. Sagen wir es mal so, Weihnachtsgeschenke werden ja vor allen Dingen im Dezember gekauft. Und was wir sehen ist, dass im Dezember 2022 der Umsatz im Einzelhandel um 14% höher war als im Durchschnitt des Jahres für einen einzelnen Monat. Also Weihnachten, die Weihnachtszeit ist der große Monat für den Einzelhandel. In der Vergangenheit war es aber oft so, dass das Dezembergeschäft um 20% über dem Monatsdurchschnitt des Jahres lag. Also alles in allem also eine offenbar leicht rückläufige Tendenz, zumindest im Einzelhandel für Weihnachten einzukaufen und dort Geschenke zu besorgen.
Bedeutet dies, dass die Deutschen heute weniger für Weihnachtsgeschenke ausgeben als früher?
Weniger nicht, zumindest in Geld gerechnet geben sie mehr aus. Die Preise sind ja gestiegen. Aber wenn man es um den Anstieg des allgemeinen Preisniveaus bereinigt, wie Volkswirte sagen dann, wenn man es real rechnet, dann zeigt sich wohl, dass in diesem Jahr weniger für Weihnachtsgeschenke ausgegeben wird als im Vorjahr. Also das Weihnachtsgeschäft nach den Zahlen, die wir bisher haben, nach Stimmungsumfragen, das Weihnachtsgeschäft dürfte insgesamt eher mau verlaufen. Ich denke, dass Ostern im kommenden Jahr bei hoffentlich wieder etwas besserer Konjunktur dann besser laufen wird. Aber zu Weihnachten sehen wir eher eine etwas schwächliche Tendenz.
Und wenn wir schon bei Statistiken sind, was können wir am Sonntagabend unter dem Weihnachtsbaum erwarten? Spielzeug, Parfum, ein neues Handy? Gibt es dazu Statistiken oder Umfragen?
Ja, es gibt einige Angaben dazu. Grob gesagt, laut Statista verschenken 44% der Deutschen Geld bzw. Gutscheine. Dann folgen mit 37% Süßwaren und Lebensmittel, mit 34% Spielwaren, dann 32% der Deutschen verschenken Kleidung, 21% Kosmetika, 19% verschenken Veranstaltungsbesuche, Events, so etwas, 15% Schmuck. Und nur 9% der Deutschen, das hat mich etwas gewundert, verschenken offenbar Unterhaltungselektronik. Aber alles in allem ein reichhaltiges Angebot an dessen, was wir vielleicht unter dem Weihnachtsbaum erwarten können.
Holger, lass uns zum Schluss noch einmal den Bogen schlagen zu den großen Themen aus Wirtschaft und Politik. Wenn du dir zu Weihnachten aus diesen Bereichen etwas für das kommende Jahr wünschen könntest, was wäre das?
Klaus, ja, jetzt wird es wieder wirklich richtig ernst. Was ich mir wünsche, ist, dass wir die Weichen stellen für einen dauerhaften Frieden, gerade auch in Europa. Und das heißt, unter den gegebenen Umständen, dass wir die Ukraine so unterstützen, dass sie den russischen Aggressor Putin ein für alle Mal in die Schranken weisen könnte. Das heißt also Geld und Waffen für die Ukraine. Damit würden wir auch ein Signal an den Roten Kaiser in China senden, dass er besser gar nicht erst versuchen sollte, Taiwan anzugreifen. Und es wäre vielleicht auch ein Signal an Unruhestifter anderswo in der Welt, an den Iran, der ja Terroristen Hamas in Gaza unterstützt, der die Hisbollah-Miliz im Libanon unterstützt. Es wäre wohl auch ein Signal an Unruhestifter wie Iran, vorsichtig zu sein, weil der Westen durchaus reagieren kann und letztlich die Macht hat, einzugreifen, die Macht hat, durchzugreifen und dazu beizutragen, den Frieden zu sichern. In dem Zusammenhang würde ich mir aber auch wünschen, dass der Westen Israel nachhaltig ermuntert, nach einer dauerhaften Lösung für das ganze Heilige Land zu suchen, also für eine Lösung über den jetzigen Einsatz gegen die Terrormiliz Hamas hinaus. Nach einer Lösung zu suchen für Israelis aller Religionen, ebenso wie für Palästinenser aller Religionen, zu denen beispielsweise in Bethlehem und Jerusalem ja auch weiterhin viele Christen gehören.
Holger, vielen Dank. Den Wünschen kann ich mich sehr, sehr gut anschließen. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Holger, vielen Dank für deine Einschätzung heute und das ganze Jahr über. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch, Klaus. Ganz herzlichen Dank auch an dich. Und auch ganz herzlichen Dank an all diejenigen, die uns technisch bei der Vorbereitung und Aufbereitung des Podcasts helfen.
Auch dem schließe ich mich an. Und damit dürfen wir uns auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für das Jahr 2023 verabschieden. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und freuen uns auf ein Wiederhören am 4. Januar. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@berenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis nächstes Jahr.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.